Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einige von uns erwarten jetzt vielleicht eine rheinische Weisheit, ein kölsches Sprichwort, denn das war die Themenreihe, die wir für die Sommerferien geplant haben. Wir haben allerdings in den letzten Wochen so viele Themen gehabt, dass wir gedacht haben, wir schieben eine kurze dreiteilige Reihe über einen zusammenhängenden Abschnitt der Bibel ein. Und das ist der zweite Petrusbrief. Im zweiten Petrusbrief kommt die Botschaft, Jesus kommt wieder. Das wird da betont. Und das ist eine Botschaft, die vor 100, vor 50 Jahren sehr stark betont wurde, auch in unseren Gemeindekreisen. Und im Rückblick bei vielen dazu geführt hat, dass man sich nur noch in die Zukunft ausgestreckt hat und dass diese Botschaft nicht sehr viel mit dem aktuellen Leben zu tun hatte. In vielen Fällen hatte sie das sehr wohl, aber die Tendenz war schon da. Und als ich so darüber nachdachte, hatte ich den Eindruck, wie ist das heute? Heute scheint es mir genau umgekehrt zu sein. Wir haben kaum noch im Sinn, dass Jesus wiederkommt. Ich zumindest, wenn ich von mir rede und wenn ich mal mir erlauben darf, auf euch zu schließen. Dieser Gedanke, der ist ganz weit weg und er kommt dann punktuell mal wieder. Aber welchen Einfluss hat das auf mein tägliches Leben? Ich lebe so im Hier und Jetzt, dass das Bewusstsein, Jesus könnte in 2 Minuten hier in diesen Raum kommen, der Schall der Posaunen, ein Riesengetöse und Jesus kommt wieder, der Weltenherrscher und der Weltenrichter. Diese Vorstellung, die liegt mir so weit entfernt, dass es wichtig ist, diese Botschaft neu zu hören. Und für Petrus ist das im zweiten Petrusbrief eine Kernbotschaft. Jesus kommt wieder. Und das passt ja zu den Sommerferien. Wir hoffen, dass alle, die jetzt auf Reisen sind oder demnächst auf Reisen gehen, wiederkommen. Und ähnlich ist Jesus damals auf eine Reise gegangen. Er hat sich von seinen Jüngern verabschiedet an Himmelfahrt, ist zum Vater in den Himmel aufgefahren. Er sitzt dort zur Rechten Gottes. Und er hat gesagt, ich komme wieder. Bis bald. Jesus kommt wieder. Innerhalb dieses zweiten Petrusbriefes wollen wir in dieser Woche und in den nächsten 2 Wochen 3 Themen betrachten. Das Thema für die heutige Predigt, du darfst zunehmen. Das ist ja manchmal ein Problem in den Sommerferien oder überhaupt in den Ferien, dass man später isst, dass man mehr isst als sonst. Man hat halt mehr Zeit dafür. Du darfst zunehmen. Geistliches Wachstum ist erwünscht. Am nächsten Sonntag geht es dann um das Thema Versprochen ist versprochen. Gott tut, was er sagt. Und in 2 Wochen noch ist der Zug nicht abgefahren, fahr mit. Jesus kommt tatsächlich wieder und alle diese 3 Themen haben ganz praktische Anlässe, weshalb Petrus darauf eingeht. Das heutige Thema ist ja so völlig gegen den Strich gebürstet, was unsere westliche Kultur betrifft. Unser Ideal ist, dass wir abnehmen, dass wir schlank sind und wir haben ja auch gute Gründe dafür. Es ist einfach gesünder bis zu einem gewissen Maß. Ab dann wird es wieder ungesünder, wenn man zu schlank wird. Ich habe einen Freund, der kommt aus Syrien und der sagte, In Syrien, da gibt es ein Ideal für eine Ehefrau. Die ideale Ehefrau wärmt im Winter und gibt im Sommer viel Schatten. Also ein Ideal, das unserem Ideal diametral entgegengesetzt ist. Aber auch solche Ideale gibt es. Und ich glaube, das war nicht nur ein Witz von ihm. Ich glaube, dass dieses orientalische Ideal gut für uns ist, wenn wir es auf unseren Glauben beziehen und dass es tödlich für uns ist, wenn wir unser westliches Ideal auf unseren Glauben beziehen. Wenn wir denken, wir könnten unseren Glauben immer schlanker machen, wir könnten abnehmen bis zum geht nicht mehr. Und ich ertappe mich oft dabei, wie ich selber so denke, dass ich denke, okay, Hauptsache du hast die richtigen Überzeugungen, das reicht. Oder Gemeindemitgliedschaft, das reicht. Ich bin ja getauft, das reicht. Jesus möchte viel mehr in unserem Leben, als uns nur in Anführungsstrichen zu retten. Er möchte uns verändern und er möchte, dass unser Glaube Konsequenzen mit unserem Handeln hat. Und diese Botschaft hat große Parallelen zum Jakobusbrief, den wir am Anfang dieses Jahres schon betrachtet haben. Jesus möchte, dass unser Glaube nicht nur in uns drin schlummert, sondern für andere sichtbar ist. Dass andere merken, wir leben mit diesem Jesus Christus und er hat ein Recht, unser Leben zu bestimmen. Er lebt sein Leben durch uns, er verändert uns. Und darum soll es heute gehen. Ich lese abschnittweise die ersten 11 Verse aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Und mache dann immer eine Pause, um einige Dinge dazu zu sagen. Simon Petrus eröffnet diesen Brief, indem er sich als Absender nennt und die Empfänger nennt und einen Gruß mitgibt. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. Ähnlich wie in der Kopfzeile von einer E-Mail schreibt Simon Petrus hier sich als Absender rein. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi. Apostel, das bedeutet Gesandter. So hat Jesus schon seine Jünger genannt, weil er sie zu den Menschen in die Welt gesandt hat. Er nennt sich selber Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi. Dieser Jünger, der oft das erste und auch das letzte Wort haben wollte, der vorlaut war, der sich an manchen Stellen überschätzt hat, der kläglich versagt hat an einer Situation in seinem Leben und eine schillernde Persönlichkeit einfach war. Er ist zu einer ganz bedeutenden Person der frühen Gemeinden geworden. Und als solche schreibt er diesen Brief an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Damit sind wir eingeschlossen. Im weiteren Verlauf des 2. Petrusbriefs wird aber deutlich, dass Petrus diesen Brief im Anschluss an seinen 1. Petrusbrief schreibt und dieselben Empfänger zunächst einmal anschreibt, Gemeinden in Kleinasien, wo die heutige Türkei ist. Dort gab es Gemeinden, die mit Petrus in Kontakt waren, die er betreut hat und die er angeschrieben hat, um sie zu ermutigen und auch in manchen Dingen zu korrigieren. Petrus, das wird auch im weiteren Verlauf dieses Briefes deutlich, hat seinen baldigen Tod vor Augen. Einige nehmen an, dass dieser Brief sogar am letzten Abend vor seiner Hinrichtung in Rom geschrieben sein könnte. Petrus schreibt aus dem Gefängnis und er weiß durch eine Offenbarung von Jesus, dass sein Tod ganz nahe bevorschreibt. So ist dieser Brief ein Vermächtnis von Petrus an diese Gemeinden in Kleinasien und damit auch an uns. Petrus schreibt hier von einem kostbaren Glauben. Diese Formulierung deutet an, dass der Glaube auf dem Spiel steht. Und das hat seinen Grund darin, dass Irrlehrer in den Gemeinden umherzogen und das Evangelium verfälschten. Sie verwarfen den Erlösertod von Jesus, haben gesagt, das ist überhaupt nicht wichtig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie leugnen auch, dass Jesus wiederkommt. Sie stellen das als Betrug dar. Guckt es euch doch an, so viele sind schon gestorben von denen, die damals mit Jesus gelebt haben, denen er gesagt hat, ich werde bald wiederkommen. Wie kann es sein? Andere machen sich darüber lächerlich und sagen, das kann doch nicht sein, dass Jesus wiederkommt. Guckt es euch doch an. Und sie missbrauchen die christliche Freiheit als Vorwand für ein Leben in Sünde. Deswegen schreibt Petrus hier von dem kostbaren Glauben und diesen kostbaren Glauben geht es. Er möchte diesen Glauben ganz neu in seiner Kostbarkeit seinen Empfängern vor Augen malen. Diesen Glauben, so schreibt Petrus, haben wir empfangen. Er ist ein Geschenk. Er ist nicht unsere eigene Aktion. Er ist nicht erstmal unsere eigene Entscheidung, sondern dieser Glaube ist ein Geschenk. Jesus beschenkt uns mit diesem Glauben, mit dieser Glaubensbeziehung. Und Jesus wird hier als Gott und Retter Jesus Christus bezeichnet. Später in Vers 11, wir werden nachher dazu kommen, als Herr und Retter Jesus Christus. Und um ihn geht's, um die Beziehung zu ihm geht's bei diesem Glauben. Petrus fährt fort in Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Mit anderen Worten, der Porsche steht vor der Tür, er ist vollgetankt, hier sind die Schlüssel, steig ein und fahr los. Jesus hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Dadurch, dass wir ihn kennengelernt haben, dass wir in Beziehung zu ihm getreten sind. Er hat uns zum Glauben berufen. Das heißt, es kommt nur auf diesen Jesus an. Er hat uns alles zur Verfügung gestellt. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das sind ja ganz starke Worte. Was sind diese größten und kostbarsten Zusagen, von denen Petrus hier schreibt? Er lässt das ja offen. Einige werden im weiteren Verlauf des Briefs noch aufgegriffen. Was hat Jesus zum Beispiel gesagt? Jesus hat seinen Jüngern kurz vor seinem Abschied gesagt, ich werde euch verlassen. Ich werde gehen, aber ich werde euch den Heiligen Geist senden. Dieser Geist wird bei euch sein. Wenn er kommt, werdet ihr Kraft empfangen, um den Auftrag auszuführen, den ich euch gebe, meine Zeugen zu sein. Dieser Geist wird euch Gaben, wird euch Fähigkeiten schenken, mit denen ihr anderen dienen könnt. Er wird euch verändern, sodass ihr mir ähnlicher werdet. Er wird Früchte in eurem Leben hervorbringen, die mir ähnlich sind. Und dann werde ich wiederkommen, so sagt Jesus. Ich werde euch zu mir holen, ich lebe und auch ihr sollt leben. Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet, sondern ist schon vom Tod ins Leben übergegangen. Ja, wer an mich glaubt, wird leben. Diese starken Verheißungen hat Jesus seinen Jüngern ins Stammbuch geschrieben, bevor er gegangen ist. Und vielleicht denkt Petrus an einige von diesen Dingen. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Begierde, das hat ja etwas mit unserem Ego zu tun, dass wir etwas wollen, was uns nicht gehört, dass wir unseren Blick nur noch auf eine Sache richten, die wir haben wollen. Und das war wohl auch eine Haltung, die diese Irrlehrer in den kleinasiatischen Gemeinden an den Tag gelegt haben. Petrus schreibt, ihr könnt dem Verderben dieser Welt entfliehen, die aufgrund ihrer Begierden, die Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Letzte Woche hat Rainer Baum über den Schöpfungsbericht gepredigt und hat deutlich gemacht, was da drin liegt in diesen Worten, dass Gott uns Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Gottes Ebenbildlichkeit. Gott hat Fähigkeiten in uns hineingelegt, die seine Fähigkeiten sind. Gott hat Wesensarten in uns hineingelegt, die seine Wesensarten sind. Und durch den Sündenfall ist vieles davon kaputt gegangen. Hier schreibt Petrus, ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das heißt, das, was ursprünglich da war, soll wiederhergestellt werden. Es bedeutet nicht, dass wir Götter werden, dass wir vergöttlicht werden, sondern dass wir Jesus Christus ähnlicher werden, und das ist zutiefst sein Ziel. Ich hätte mir gewünscht oder hätte eigentlich erwartet, dass jetzt in Vers 5 ein dickes Aber kommt. Aber das kommt nicht, sondern es kommt ein Darum. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Das ist so ein Abschnitt im Neuen Testament. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Der beißt mich so ein bisschen, der zwickt so ein bisschen. Manchmal kommen ja auch die Tränen, wenn ich mein eigenes Leben im Vergleich dazu betrachte. Deswegen habe ich mal so ein Bild von einer Zwiebel mitgebracht. Ja? Da kommen einem ja auch die Tränen, wenn man so eine Zwiebel sieht. Das beißt und zwickt, das ist manchmal unangenehm. Warum macht diese Aufzählung uns Angst? Das sind ja gar keine negativen Dinge. Das sind doch eher positive Dinge, die wir uns zumindest bei anderen sehr wünschen. Charakterfestigkeit, Erkenntnis, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Und ich persönlich wünsche mir diese Eigenschaften auch noch viel mehr in meinem eigenen Leben, nicht nur bei anderen. Das sind auch positive Eigenschaften. Aber ich merke, dass mir diese Aufzählung auch Angst und ein schlechtes Gewissen macht, weil ich merke, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, so zu leben. Und deswegen ist es wichtig, diesen Vers, diese zwei Verse im Zusammenhang zu sehen mit dem, was vorher gesagt wurde. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium sagte Jesus, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir können diese Dinge nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb bewerkstelligen. Und dennoch sind wir gefordert. Setzt alles daran. Ich merke, wie ich geprägt bin von einem einseitigen Verständnis, dass Glaube und Werke einander ausschließen. Aber im Neuen Testament wird sehr deutlich, dass Glaube Werke nach sich ziehen muss. Werke allerdings, die wir nur in der engen Verbindung mit Jesus tun können und tun sollen. Petrus macht deutlich, nackter Glaube, theoretischer Glaube genügt nicht. Glaube muss praktisch werden, in der Formulierung Teilhaber der göttlichen Natur zu werden. Und hier sind, wie gesagt, große Parallelen zu Jakobus zu sehen. Nur gerettet zu sein, reicht nicht. Nur reingewaschen zu sein, reicht nicht. Nachbarn von uns renovieren gerade ihr Haus, ne Simone? Und haben tagelang, wochenlang damit verbracht, alte Tapeten von den Wänden zu reißen. Wir haben das vor einigen Jahren auch hinter uns gebracht. Wie fatal wäre es, wenn ein Hausbesitzer sich damit zufrieden geben würde, dass die alten Tapeten von den Wänden gerissen sind. Das ist doch nur die halbe Miete. Miete ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Aber das ist doch nur die erste Hälfte. Das Eigentliche, was das Haus schön macht und wo man gerne lebt, ist doch, dass neue Tapete oder irgendetwas anderes, was die Wand dekoriert, da drauf kommt. Das ist doch das Ziel, dass das Haus schön wird. Nicht, dass es nur nicht hässlich wird. Das eigentliche Ziel ist doch, wenn die alte Tapete runter ist, dass neue Tapete draufkommt. Glaube muss praktisch werden. Wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Gott will uns nicht nur retten, sondern er will uns verändern, sodass wir ihm ähnlicher werden. Er will in Beziehung mit uns leben und das absolute Sagen in unserem Leben haben. Diese göttliche Natur, von der Petrus schreibt, wird jetzt entfaltet, indem zum Glauben hinzu 7 Eigenschaften genannt werden. Und das ist ein zweiter Grund, warum ich das Bild der Zwiebel gewählt habe. Landläufig sagt man ja, dass die Bibel 7 Schalen hat. Ich habe im Internet gesehen, es gibt auch andere Zwiebeln, aber diese hier haben 7 Schalen. Da ist einmal der Kern in der Mitte und dann sind 7 Schichten außen drum. Und das ist ein Bild, was verdeutlicht oder was uns vor Augen stellt, was Petrus hier beschreibt. Zum Glauben, zu diesem Kern, gehört dazu Charakterfestigkeit, Ehrfurcht vor Gott und 5 weitere Eigenschaften, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte. Und das in Form dieser Zwiebel, die ein bisschen beschnitten ist, oben und unten. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem folgen. Der Glaube steht im Zentrum. Der Glaube ist das Wichtigste, auf das es ankommt. Aber unser Glaube darf nicht alleine dastehen oder es darf nicht mit diesem Anfang zu Ende sein, sondern Glaube ist auf Wachstum angelegt, so wie eine Zwiebel auf Wachstum angelegt ist. Wachstum ist der Einfluss unserer Glaubensbeziehung in unserem praktischen Leben. Was nennt Petrus im Einzelnen? Und jetzt kommen die 7 Schalen, die hier drumherum liegen. Rudi, kriegst du das hin, dass man das oben noch lesen kann? Hier steht drüber, Charakterfestigkeit. Charakterfestigkeit ist das Erste, was hier genannt wird, was zum Glauben dazukommt. Es gibt, ich habe mal in einigen Bibelübersetzungen nachgeschlagen, einige ältere Übersetzungen übersetzen hier Tugend, sittliche Bewährung, vorbildliches Leben. Alles Begriffe, die hier als Charakterfestigkeit in der neuen Genfer Übersetzung wiedergegeben werden. Was bedeutet das? Es geht hier um Verhaltensweisen, die Christus entsprechen, die ihm ähnlich sind und die von ihm gewirkt sind. Ein Charakter, der von ihm geformt ist. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz Bezug genommen auf Galater 5, Vers 22 und 23, wo von der Frucht des Geistes die Rede ist. Der Heilige Geist möchte Früchte in unserem Leben hervorbringen, die, ich sage es jetzt mal in diesem alten Wort, tugendhaft sind, die zu einem vorbildlichen Leben führen, die zu einem gefestigten Charakter führen. Das ist jetzt ein recht allgemeines Wort, Charakterfestigkeit. Die 5 äußeren Schalen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die machen dann deutlich, was im Einzelnen damit gemeint ist oder was dazu zählt. Hier ist das erstmal umfassend und allgemein ein Glaube, der durch mein Verhalten sichtbar wird für andere. Petrus schreibt, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit dazukommt. Wie kann man das machen? Wie kann das geschehen? Indem ich zunächst einmal die Entscheidung treffe, ja, ich will das. Ich möchte mich bewusst von Jesus verändern lassen. Ich möchte mich dem Heiligen Geist und seinem Einfluss aussetzen. Und ich bitte Jesus, das zu tun. Ich öffne mich für ihn. Er hat uns alles geschenkt. Und dieses Geschenk, das muss ich jetzt annehmen. Genauso wie ich zu Weihnachten oder zum Geburtstag ein Geschenk auspacken muss, um etwas davon zu haben. Das heißt, ich muss mich bewusst entscheiden, das, was Jesus mir gegeben hat, auch im eigenen Leben anzuwenden, einzuüben. Ich muss die Entscheidung treffen, ehrlich zu sein. Die Entscheidung, treu sein zu wollen. Die Entscheidung, ein heiliges Leben führen zu wollen, so wie wir auch am letzten Sonntag gehört haben, seid heilig, denn ich bin heilig. Ich muss die Entscheidung treffen, auf Dinge zu verzichten, die nicht gut für mich sind. Und ich muss die Entscheidung treffen, Dinge zu tun, die Jesus möchte, dass ich sie tue. Setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit dazukommt. Jesus schenkt uns das, aber ich muss es in Empfang nehmen und in meinem praktischen Leben umsetzen. Und dazu kommt ganz am Anfang die Entscheidung, ja, ich will das. Ich will mich dem aussetzen, weil Jesus es will. Geistliche Erkenntnis. Andere Übersetzungen sagen Erkenntnis, einfach nur Erkenntnis oder Erkenntnis Gottes. Es geht also darum, dass ich Gott und seinen Willen immer mehr verinnerliche. Jesus hat einmal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie kennen mich. Hier geht es um eine Beziehung, die immer mehr wächst, ein Kennenlernen, das zu einer Intimität führt. Ich kann plötzlich nachvollziehen oder im Voraus schon erahnen, was Jesus möchte. Ich setze mich seinem Einfluss so sehr aus, dass er direkten Einfluss auf meine täglichen Entscheidungen hat. Setzt alles daran. Wie geht das? Indem ich Zeit mit ihm verbringe, so wie auch in einer menschlichen Beziehung. Kennenlernen erfordert Zeit miteinander. Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich weiß, dass mir das so gut tut, Zeit mit Jesus zu verbringen. In der Stille vor ihm, im Lesen von seinem Wort, im Gebet, in dem ich Dinge mit ihm berede. Und trotzdem sind das die angefochtensten Zeiten in meinem Leben. Es gibt so vieles, was mich davon abhält, was mir plötzlich wichtiger erscheint, was so quer reinkommt ungeplant, was mich von diesen wichtigen und wertvollen Zeiten abhält. Und doch sind diese Zeiten so wichtig, damit wir ihn mehr kennenlernen und mehr verinnerlichen, ja, wie er in unserem Leben ist und wie er in unserem Leben wirkt. Dazu gehört, dass wir in seinem Wort lesen oder zeitgemäß, man kann ja auch im Internet sein Wort hören. Es gibt Bible-Tunes, es gibt gute Podcasts, es gibt gute geistliche Musik. Es gibt die gute Angewohnheit, Jesus in Fragen und Situationen und in Dingen zu fragen, was denkst du darüber? Was möchtest du, dass ich tue? Ich brauche dich. Setzt alles daran, dass ihr geistliche Erkenntnis zu dieser Charakterfestigkeit und zum Glauben dazu bekommt. Das nächste ist Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit oder Mäßigkeit. Es geht darum, dass wir, nicht irgendjemand anders, sondern wir, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten, unsere Triebe beherrschen und nicht von ihnen beherrscht werden. Setzt alles daran. Wie geht das? Ich mache die Erfahrung, und das deckt sich auch mit den Aussagen der Bibel, dass der Heilige Geist uns Dinge aufzeigt, mit denen er nicht einverstanden ist, wo es darum geht, dass wir Dinge unter Kontrolle bringen müssen, die unserer Kontrolle entglitten sind. Setzt alles daran. Es geht darum, dass wir diese Korrektur des Heiligen Geistes annehmen und dass wir Jesus um Kraft bitten, Veränderung zu bewirken. Es geht darum, dass wir sensibel werden für das, was Gott will und sensibel werden für das, was Gott nicht will. Und es kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn wir einen guten Freund, eine gute Freundin mit ins Boot nehmen und sagen, ich habe da ein Problem, bitte teil das mit mir, gib mir Tipps, wie du damit umgehst. Es kann sein, dass wir einen erfahrenen Seelsorger oder auch einen Therapeuten zu Rate ziehen müssen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Gott hat uns ja diese Hilfsmittel und diese Hilfspersonen zur Seite gestellt. Er möchte Veränderung in unserem Leben und er möchte, dass wir die Dinge, die für uns negativ sind, beherrschen in seiner Kraft. Das nächste ist Standhaftigkeit. Ausharren, standhaftes Ausharren, Ausdauer oder Geduld. Es geht darum, dass wir auf Gottes machtvolles Eingreifen warten, dass wir auch Schweres ertragen mit dem Blick auf Jesus. Setzt alles daran. Wie geht das? Jeder von uns kommt in unangenehme Situationen, muss Dinge erdulden, die ihm gegen den Strich laufen. Oder nicht? Es geht darum, dass wir diese Situationen als Gelegenheiten schätzen lernen, durch die Gott mich und dich formen will. Dass wir Ausdauer und Standhaftigkeit lernen durch Dinge, die uns belasten. Dass wir diese Lasten tragen. Manche von uns müssen vieles tragen. Und manche zerbrechen beinahe daran. Wie gut, dass Paulus in 1. Korinther 13 verheißen hat, 1. Korinther 10 verheißen hat, dass Gott uns nicht über unsere Fähigkeiten hinaus belasten wird. Es geht ihm ja nicht darum, dass wir zusammenbrechen, sondern dass wir durch die Last, die wir eine Zeit lang zu tragen haben, stärker werden, ausdauernder werden. Und auch hier kann es gut sein, wenn wir uns jemandem anvertrauen, um gemeinsam zu tragen. Ehrfurcht vor Gott. Auch hier gibt es einige andere Wörter, die in anderen Bibelübersetzungen vorkommen. Gottseligkeit, Frömmigkeit, Gottesfurcht, wahre Liebe zu Gott. Alles Begriffe, die deutlich machen, was hier gemeint ist. Es geht um eine Haltung, die Gott Gott sein lässt. Es geht um Unterordnung im positiven Sinn. Es geht um Respekt vor Gott im positiven Sinn. In der römisch-griechischen Welt gab es diese Gottesfurcht oder diese Ehrfurcht vor Gott und das war ein negatives Ding. Du musstest immer Angst haben, dass der willkürlich handelnde Gott dir wohlgesonnen war. Und das konntest du bewirken, indem du bestimmte Dinge in deinem Leben getan hast, um ihn wohlgesonnen zu machen. Gott liebt uns schon hundertprozentig. Paulus sagt, sogar als wir Feinde Gottes waren, hat er uns absolut geliebt. Wir müssen Gott nicht wohlgesonnen stimmen. Bei dieser Ehrfurcht vor Gott geht es, dass ich ihn anerkenne als Gott, dass ich Respekt zeige, dass ich Gehorsam zeige, dass ich mich ihm unterordne, wie gesagt, im positiven Sinn. Setzt alles daran. Wie kann das geschehen? Es geht um die Entscheidung. Es geht letzten Endes nicht um mich, sondern es geht um Gott. Ihn will ich ehren, ihm soll mein Leben gehören. Ich will, was er will, und ich will nicht wollen, was er nicht will. Die nächste Schale, Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Da muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen, das kennen wir ja. Wir kennen auch die Herausforderungen, vor die wir da gestellt sind. Denn als Glaubensgeschwister erwarten wir mehr voneinander als von Menschen, die ohne Jesus leben. Wir erwarten doch, dass jemand sich entschuldigt, wenn er uns auf die Füße getreten hat, der sich als Christ bezeichnet. Wir erwarten, dass jemand Rücksicht auf uns nimmt. Wir erwarten, dass jemand rücksichtsvoll mit uns umgeht. Und wenn das nicht geschieht, wie oft entsteht dann Verbitterung über Jahre und Jahrzehnte? Manchmal sind es Dinge, die Jahrzehnte zurücklegen, die Beziehungen bis heute belasten, weil nie eine Bereinigung stattgefunden hat, weil es nie möglich war, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu sagen, du hast mir da auf die Füße getreten, aber ich will dir bewusst vergeben. Und wo der andere sagen kann, vergib du mir auch. Setzt alles daran. Wie kann das geschehen? Indem wir uns bewusst aufeinander einlassen. Indem wir dem anderen Fehler zugestehen, denn auch ich mache ja Fehler. Indem wir das Gespräch miteinander suchen. Und manchmal kann es gut sein und auch eigentlich nur möglich sein, indem wir einen Dritten dazunehmen, der unparteiisch ist. Indem wir bewusst entscheiden zu vergeben. Indem wir selber um Vergebung bitten. Und wenn der andere nicht will, mit jemandem, der verschwiegen ist, darüber zu reden und diese Schuld vor Gott bereinigen zu lassen, wenn es vor Menschen nicht möglich ist. Aber zunächst einmal geht es darum, dass ich alles daran setze, dass eine Atmosphäre der Liebe zwischen uns entsteht. Liebe ist kein Gefühl in erster Linie, sondern eine Entscheidung. Ich will den anderen lieben. Und dazu muss ich mich bewusst entscheiden. Und dazu brauche ich die Hilfe von Jesus. Und die äußerste Schale dieser Zwiebel, Liebe zu allen Menschen. Und das ist noch herausfordernder. Denn da verbindet uns ja nicht ein gemeinsamer Glaube. Manche von denen liegen mir noch weniger. Das ist nicht grundsätzlich so. Es gibt auch Menschen, die nicht mit Jesus leben, die ich sehr, sehr schätze. Schätzen gelernt habe und die wirkliche Freunde geworden sind. Setzt alles daran, dass ihr diese Liebe zu allen Menschen habt. Wie kann das geschehen? Indem ich die Haltung einnehme, wie Gott mir, so ich dir. Wir sind Geliebte Gottes. Gott hat uns absolut geliebt und er liebt uns absolut. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Und allein aus dieser Erfahrung heraus kann ich dazu kommen, dass ich andere liebe. Das ist die Vorstellung, die Jesus von Glauben hat, die Petrus uns hier vor Augen malt. Es geht um Glauben, der einhergeht mit Charakterfestigkeit, mit Erkenntnis, mit Selbstbeherrschung, mit Standhaftigkeit, mit Ehrfurcht vor Gott, mit Liebe zu den Glaubensgeschwistern, mit Liebe zu allen Menschen. Und auch hier folgt kein Aber. Das bleibt so stehen und ich will es auch so stehen lassen. Es genügt Jesus nicht, dass wir bloß gerettet sind. Es genügt nicht, die alten Tapeten abzureißen, sondern wir sollen verändert werden. Glaube ist auf Wachstum ausgelegt. Alle Voraussetzungen dazu, so Petrus, hat Jesus uns geschenkt. Und es liegt an uns, Entscheidungen zu treffen und Gott gehorsam zu sein. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Untätig und unfruchtbar, hier wird ja auch ein Bild aus der Pflanzenwelt, auf ein Bild aus der Pflanzenwelt angespielt. Und ich möchte noch einmal auf die Zwiebel zurückkommen. Ich habe gelesen, dass die Zwiebel diese 7 Schalen braucht, um sie vor Austrocknung zu bewahren. Und Petrus macht deutlich, diese 7 Eigenschaften, die Gott in uns hervorbringen möchte, die sind nötig, damit unser Glaube nicht unfruchtbar bleibt, damit er nicht untätig bleibt, damit unser Glaube belebt wird und nicht vertrocknet. Und das ist der Sinn der Rettung, dass wir verändert werden in sein Bild. Dass wir verändert werden, sodass andere an uns erkennen, wie Jesus ist. Deshalb, so schließt dieser Abschnitt, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, wird euch weit offen stehen. Petrus hat selbst erlebt, dass er Fehltritte begangen hat. Jakobus sagt, wir alle machen viele Fehler. Es kann also hier nicht gemeint sein, dass man keine Fehler mehr macht, sondern es geht darum, dass man nicht hinfällt und liegen bleibt, sondern dass man aufsteht, dass man also nicht endgültig hinfällt. Oder dass man auf die Irrlehren, die in den kleinen asiatischen Gemeinden damals herrschten, hereinfällt und vom wahren Glauben abfällt. Darum geht es hier, vor jedem dieser Fehltritte bewahrt zu bleiben. Der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird uns weit offen stehen. Und auch das hat Petrus erlebt. Petrus, der Fehler gemacht hat in seinem Leben, der sogar Jesus verleugnet hat, er erlebt jetzt kurz vor seinem Tod, er lebt aus dieser Gewissheit, der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus steht uns weit offen. Gott will, dass wir geistlich wachsen. Und Jesus hat uns alle Voraussetzungen dafür gegeben, dass das geschieht. Lassen wir uns darauf ein. Wollen wir das, was Jesus will? Wollen wir das nicht wollen, was Jesus nicht will? Ich möchte uns ermutigen, uns ganz neu darauf einzulassen, dieses geistliche Wachstum anzustreben, alles daran zu setzen, dass diese Eigenschaften, die Jesus in uns hervorbringen will, in unserem Leben wachsen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.